Hallo zusammen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer im Märchenland Mittelstand. Herzlich willkommen an meiner Seite, wie immer, mein lieber Kollege Michael Neukirchen. Hallo Michael.
Hallo Ingo, na, wie war dein Jahresstart?
Und ja, Stadt war gut, kalt, frostig, mit Schnee, wie fast überall. Glatte Straßen, aber alles gut gegangen. Und ich freue mich, dass wir im Märchenland das neue Jahr auch begrüßen können. Mittlerweile schon fast Ende Januar, aber wir sind da.
Genau. Und du hast ja bestimmt die besinnliche Zeit genutzt und irgendwas Interessantes für unsere erste Folge im Jahr 2026 gefunden.
Hab ich. Also heute, wir haben ja wieder einen ganz wunderbaren Gast, auf die ich mich sehr freue. Heute wird es ein bisschen psychologisch und ein ganz kleiner Blick in die Schweiz rüber. So viel können wir schon mal spoilern, aber dazu gleich mehr. Mich beschäftigt gerade ein Thema, nämlich, was machen Räume mit Menschen? Räume und Umgebung. Welchen Einfluss hat eigentlich die Umgebung, in der wir arbeiten, auf unsere Motivation, auf unsere Stimmung? Und da gibt es ein paar ganz, ganz interessante Erkenntnisse. Aber was löst es bei dir so aus, wenn ich das so sage? Welchen Einfluss haben Räume bei dir?
Räume sind wichtiger, wie man denkt. Man merkt es ja immer, wenn man mal die Wohnung umräumt. Das macht schon was mit jemand. Also ich finde es halt wichtig, dass man es zwischendurch bewusst mal betrachtet, den Raum um sich herum, wie der einem widerspiegelt. Also was es mit einem macht, sorgt er für Klarheit, ist er irgendwie ein bisschen messy. Und ja, das ist privat wie auch im unternehmerischen Umfeld, glaube ich, ganz wichtig.
Also glaube ich auch, und je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr achte ich mal ganz persönlich drauf. Und so, wenn ich in den Raum reingehe, was macht das mit mir? Was ist da los irgendwie? Und löst das irgendwie irgendwas aus? Und wir haben das bei uns in der Firma ja auch so ein paar Räume ganz neu gestaltet, und man sieht ja sofort, wie die Stimmungen entstehen. Ich habe das früher so in der Beratung immer gesagt, ich stellt da, wo die Leute sich treffen sollen, da stellt einfach die beste Kaffeemaschine hin. Das ist sicherlich ein Aspekt, aber reicht natürlich nicht. Und darüber möchte ich noch ein bisschen sprechen mit dir gleich.
Räume wirken, Design wirkt, ein weißes Design wirkt, ein Bauhaus wirkt, vor allem auch ein buntes Bauhaus, das vergessen viele. Bauhaus ist nicht hier Reihenhaussiedlung, alles weiß und viereckig, sondern die Innenräume im Bauhaus sind ja eigentlich sehr bunt. In den 60ern kam das mal wieder. Vermieter haben sich gefreut über rote Wände. Aber Räume machen schon was mit einem.
Und damit haben sich natürlich Menschen, wie mit allem, haben sich Menschen mal wissenschaftlich beschäftigt. Ich habe mir mal so ein paar Sachen angeguckt. Wir haben so ein bisschen was Älteres von Elsbach und Beschke mit CHKY und 2007. Und da fand ich den Satz ganz schön. Die physische Umgebung von Organisationen ist kein neutraler Hintergrund, sondern ein aktiver sozialer Akteur. Das heißt, auch die Umgebung ist ein aktiver sozialer Akteur. Das ist nicht nur eine Wand, die da steht. Das ist nicht nur ein Teppich, der da liegt, sondern das macht irgendwas. Und zwar ein Akteur, der Identität, Macht, Interaktion, Emotionen, Lernen und Kultur formt.
Ja, würde ich sofort unterschreiben, aus zwei Gründen. Für jeden mal ein Tipp, Frankfurt, Goethe-Uni, IG Farbenhaus, was das mit einem macht. Oder diverse Industriegebäude in Belgien und Niederlanden, so aus den 10er und 20er Jahren. Man muss verstehen, dass zu der Zeit, als diese Industriedenkmäler gebaut wurden, viele Menschen noch auf matschigen Straßen in kleinen Dörfern mit Kutschen fuhren. Also für einen Angestellten in so einer Umgebung als Ingenieur oder als Sekretär zu arbeiten, mit vielleicht einer Schreibmaschine, anstatt mit einem Holzgriffel, war schon ein revolutionärer Akt.
Ich will das gar nicht mal bewerten, sondern was sind denn so Merkmale von Architektur, die Kultur beeinflussen? Und mochte den Satz sehr, Räume wirken wie eine stille Sprache der Organisation. Und also Glaswände haben einmal das Thema Transparenz, aber auch das Thema Kontrolle. Ich sehe ja immer, was da passiert. Ne? Also so doppeldeutig sind die Sachen dann auch. Eckbüros, Status, Macht, Wichtigkeit
Sekretariat vorgeschaltet, nochmal eine Tür, ist die Tür auf, ist die Tür zu. Das macht ja alles was mit Menschen und das ist alles eine Botschaft. Und sich damit zu beschäftigen, finde ich sehr, sehr spannend, insbesondere dann, wenn man glaubt, Räume können verändern und Räume können stabilisieren und können bewahren. Mhm. Und eben nicht nur Räume, sondern die ganze Gegebenheit. Wir sitzen in der Nähe von Baden-Baden, haben wir oft erzählt, im Naturschutzgebiet. Das macht ja was mit uns.
Alles grün. Drumherum.
Ja, ja. Aber arbeiten mit sehr viel Beton. Und das ist ja so ein Kontrast. Ne? Wir sind auf so einer Betonplatte, ein Betonwerk im Naturschutzgebiet.
Surprise.
Macht eine Spannung.
Ja.
Ne? Finde ich schön.
Irgendwie. Aber wer mit diesen Räumen immer sehr, sehr intensiv spielt, ist der Tatort.
Ah, okay.
Die haben natürlich immer so einen Fetisch mit Räumen. Also da muss man mal ganz genau drauf achten, wie die Akteure ihre Rolle definieren in ihren Räumen. Also in welchen Büros die sich befinden. Ist das so ein kleiner Handwerk?
Ich bin gar kein Tatort.
Ich auch nicht. Aber
vielleicht gucke ich unter dem Aspekt mal rein.
Bitte, also da legen die schon immer Wert drauf. Viel mehr vielleicht wie bei klischeehaften Netflix-Serien, die halt immer pompös rüberkommen. Bei Tatorten ist es immer sehr, sehr gezielt ein Setting ausgesucht und auch Gegenstände, die da stattfinden. Das ist schon spannend.
Cool. Wenn wir über so Kulturwandel sprechen, haben die sich damit beschäftigt, warum Kulturwandel in alten Räumen oft stecken bleibt. Das ist so eine Metapher, die ich mag. Das bleibt da drin stecken, weil die neue Kultur wird ausgerufen, es werden Werte definiert, es wird irgendwie neue Führungskultur definiert und die Umgebung bleibt die gleiche. Und in der Umgebung steckt ganz viel der Identität und steckt ganz viel der Kultur. Das heißt, diese wechselseitige Bedingung, Raumänderung verändert nicht automatisch Kultur. Mhm. Aber eine Kulturänderung ohne eine räumliche Veränderung funktioniert auch nicht. Mhm. Weil halt die Umgebung vollsteckt mit Erinnerungen, mit all dem, was das Unternehmen über viele, viele Jahre ausgemacht hat. Und beides scheint sich zu bedingen, so zumindest die Wissenschaft.
Also ich finde so räumliche Veränderung, vielleicht kann man das auch auf Firmen projizieren, zu einem gewissen Anlass eine Veränderung im Zuhause bewusst herbeizuführen, ist dann eine Art Zelebrieren von einem Zeitabschnitt.
Mhm, genau.
Und da funktioniert es mitsamt auch einer Veränderung der Bewegung im Raum, der Funktion des Raums, dem Miteinander im Raum, dann funktioniert es relativ gut. Wenn man das bewusst wählt, zu einem Zeitpunkt, der auch passt. Also
ja,
genau. Wenn es sich so ergibt, man darf es nicht verpassen. Ich glaube, wenn man es verpasst, dann bleibt man irgendwann stecken. Das sieht man bei älteren Menschen, die dann irgendwie, wo die Wohnungen dann stecken geblieben sind.
Ja, zusammen Menschen. Und wenn du was räumlich veränderst, dann stößt du eine kulturelle Veränderung an. Irgendwas passiert dann.
Ja.
Und wenn du das nicht bewusst tust oder wenn du das nicht mitmanagst und begleitest, dann führt eben die Veränderung ohne die Begleitung zu Stress und zu Widerstand. Und das finde ich ganz spannend, dass man, es reicht nicht, einen schönen neuen Raum zu machen, eine tolle Kaffeemaschine dahinzustellen und sagen, jetzt seid bitte mal alle anders, sondern dann musst du natürlich die Führungskräfte mit einbinden, die Menschen alle mit einbinden, die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und erklären, warum machst du das? Was ist denn unsere neue Art von Umgang miteinander? Warum duzen wir uns auf einmal alle? Und warum ist hier auf einmal alles so bunt? Das war bisher doch gar nicht. Und das löst natürlich auch Stress aus, wenn du nicht genau erklärst, warum mache ich das denn eigentlich? Das heißt, diese Bedingung, ich verändere was, aber das alleine reicht nicht, um eine Veränderung im Inneren irgendwie anzustoßen, sondern ich muss schon das Drumherum mitverändern und die Kultur aktiv mitgestalten. Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Gedanken.
Ja gut, den Punkt hatten wir ja im Podcast auch schon ein paar Mal. Man unterschätzt, glaube ich, auch als Arbeit, es ist klar, es ist ein unheimliches Konfliktfeld, aber man unterschätzt als Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Rolle vom Arbeitsplatz. Also sind halt alles so abgeschmackte Wörter, ne? Aber man verbringt da sehr viel Zeit.
Den Großteil der wachen Zeit, muss man sagen, des Tages.
Und mit diesem, also es gibt ja verschiedene moderne Konzepte auch mit, ich buche mir meinen Arbeitsplatz. Macht aber auch ein Arbeitnehmer, da muss man sich da nicht wundern, irgendwie auch zum Gast, zum Durchreisenden und so. Okay. Das ist eine Mindset-Sache, auf Jüngere stehen da vielleicht drauf, öfter mal woanders zu sitzen oder in Gruppen oder in Projektteams. Aber wir müssen halt zugeben, dass viele, viele Menschen in Deutschland halt sich an ihrem Arbeitsplatz auch gern einrichten. Ein Foto von den Kindern, vom Hund, Süßigkeiten in der Schublade. Also die Klassiker, die man immer so belächelt. Aber komischerweise, je älter ich werde, umso mehr respektiere ich die Sachen. Weil nicht jede Tätigkeit in Unternehmen ist fancy. Ja, also wo man sagt, ah, ich bin hier immer auf dem Move und ja, sondern ja, es sind auch teilweise sehr statische Tätigkeiten, die man braucht auch in einem Unternehmen, um das stabil zu halten. Ja. Und den Menschen dann ohne Rückfrage diesen geschützten Raum zu nehmen, finde ich auch schwierig. Also ich kann mich, wundert es dann nicht, wenn da Rebellionen stattfinden dann teilweise.
Also ich werde mich nochmal ein bisschen damit
ja, das rein, ist ein spannendes
in Thema. Das Thema so auch ein bisschen weiter gefasst, nicht nur die Raumgestaltung, Architektur, Veränderung, Kultur, was macht das eigentlich? Ich lade uns mal jemanden dazu ein, demnächst mal irgendwie in den nächsten Monaten, ich suche mal, weil das interessiert mich einfach persönlich. Das
mehr Bauhaus war.
Mehr Bauhaus, mehr, vielleicht mehr Klassizismus, mehr was auch immer.
Oh
mehr,
ja,
vielleicht
ja.
Irgendetwas.
Gründerzeit,
genau.
Golden Age.
Gründerzeit ist ja die perfekte Überleitung zu deinem Thema Gründen und Innovation. Was haben wir denn noch
genau gebracht? Also wir haben hier mit dem Jahr 2026 natürlich auch Gesetzesänderungen und da muss man sagen, ein sehr erfreuliches Paket, ein Milliardenbooster wird kommuniziert. Das ist die Forschungszulage und ich könnte das jetzt alles herunterbeten. Ich werde es nur kurz halten und allen Hörenden empfehlen, sich da mal drüber zu informieren, denn für KMUs gibt's eine Erhöhung bis zu 12 Millionen Euro und das sind 2 Millionen Euro mehr Förderung als zuvor und gewisse Prozentspielereien, wie viel davon auch Nebenkosten sein können. Das heißt Angestellte, Auslagen und letzter Fakt und damit will ich es bei der Empfehlung belassen, auch für Klein- und Solo-Unternehmer in Beratungsfunktion, die das dann in gemeinschaftlicher Forschungsarbeit mit anderen Unternehmen nutzen können. Also bitte informieren, auch weniger Bürokratie, weniger ganz genaue Anträge. Aber eins ist klar, was strenger geworden ist, ist der Innovationsanteil. Das heißt, nur weil es für das Unternehmen neu ist, heißt es nicht, dass es allgemein innovationsträchtig ist. Sondern es muss der Branche, dem Markt, der Wirtschaft Innovation bringen und nicht nur dem Unternehmen. Also eine neue Webseite ist es nicht.
Neue Webseite ist es nicht. Wer hätte es gedacht?
Ja, nee, das
aber Spaß. Aber ich sag, was für ein schönes Thema. Vielleicht ist das jetzt eine der angekündigten Reformen, die uns einfach auch wieder mit ein bisschen guter Laune durch das Jahr jetzt gehen lassen, die wir irgendwie was nach vorne bringen, weil ich glaube, wir brauchen ganz dringende Impulse,
genau,
die uns irgendwie mit ein bisschen besserer Laune
genau
hier ausstatten.
Also hier habe ich es nochmal. Ja. 20% Pauschale für Gemeinkosten. Das ist schon ordentlich.
Das ist ordentlich.
Ja.
Hätte ich gerne.
So.
Aber es gilt ja auch für uns.
Und jetzt kommt unser Gast.
Der wartet schon. Jetzt kommt unser Gast und wir freuen uns. Wir gehen mal rüber. So, wir begrüßen heute im Märchenland Mittelstand Frau Dr. Julia Dannert. Hallo liebe Julia, herzlich willkommen.
Hallo ihr beiden.
Hallo.
Ich stelle dich kurz vor, das dauert jetzt einen Moment, aber das musst du jetzt mal aushalten, die ultimative Lobhudelei, da gab es mal so eine Fernsehsendung.
Ja, nimm dir Zeit.
Du bist geboren und aufgewachsen im Saarland, lebst im Saarland und in Zürich, bist Psychologin, Neuropsychologin, hast promoviert in Kognitionswissenschaften, bist Aufsichtsrätin, Beirätin, Verwaltungsratsmitglied in den verschiedenen Organisationen, hast gegründet die Beratungsgesellschaft Alsia und Partners AG und bist in deinem Hauptberuf, und jetzt kommen wir erst zum Hauptberuf, an der ETH Zürich, Vizepräsidentin für Personalentwicklung und Leadership. Was habe ich vergessen?
Dass ich in meinem Hauptberuf eigentlich Mutter von 3 Jungs bin. Das ist nämlich die eigentliche entscheidende Thematik meines Lebens. Aber darüber wollt ihr heute gar nicht mit mir reden, nehme ich an.
Unter anderem.
Ich hätte es noch erwähnt tatsächlich, aber ich dachte, wir bleiben kurz auf der beruflichen Ebene. Du bist Mutter von 3 erwachsenen Jungs, muss man sagen, ne? Halbwegs erwachsenen Jungs.
Genau.
Und die ich kennengelernt habe, ausgesprochen gut geraten. So, wir wollen gar nicht über deine Aufgabe bei einer ETH in Zürich sprechen, obwohl das vielleicht nochmal eine weitere Folge wert wäre. Lass uns ein bisschen sprechen über den deutschen Mittelstand. Das ist das, was uns beschäftigt. Was fällt dir dazu ein? Was magst du am deutschen Mittelstand? Was ist für dich das Märchenhafte daran?
Ist im Grunde als Psychologin eine spannende Frage. Was ist das Märchenhafte am Mittelstand? Was ist eigentlich überhaupt Kernmerkmal oder Kernelement von Märchen, habe ich mir überlegt. Was ist es eigentlich, was Märchen ausmacht? Und Märchen haben ja ganz häufig so etwas, was eine Heldengeschichte mit sich bringt. Märchen haben häufig so etwas, dass man sagt, es beginnt im Kleinen, die Reise beginnt, es gibt irgendwie ein kleiner Held, der loszieht und die Welt revolutioniert. Und ein kleines bisschen ist das auch etwas, was ich im Mittelstand sehe. Ich habe Mittelständler begleitet in meiner Beratungstätigkeit. Die fingen irgendwo in einer ganz seltsamen kleinen Garage an mit irgendeiner Idee und sind dann am Ende des Tages geendet als Weltmarktführer in irgendwas. Das ist schon märchenhaft. Das sind Heldengeschichten, die passieren. Und in der Psychologie schauen wir uns häufig so Archetypen an. Und der Archetypus des guten Gründers, der irgendwie für alle sorgt, der guckt, dass seinem Königreich es gut geht. Das ist schon auch was man in Märchen findet. Und ich finde es faszinierend zu sehen, welche Typen in den verschiedenen Unternehmen hier und da so aufpoppen.
Das ist ein schöner Aspekt, den hatten wir bisher noch nicht, welche Archetypen Gründer sind und Mittelständler hochziehen und groß machen. Das ist ein spannender Aspekt, da können wir später drauf eingehen, glaube ich.
Aber gibt es die noch, die Helden im Mittelstand, oder hat sich der Mittelstand so professionalisiert mittlerweile durch Management geführt, oder siehst du noch die Gründerhelden im Mittelstand, erlebst du die noch so?
Ich erlebe noch die Gründerhelden und man muss sagen, wie bei jeder Heldengeschichte, alles hat Licht und Schatten. Und ich glaube, es gibt nicht die guten Gründergeschichten im Mittelstand und die bösen, irgendwie managementgeführten Geschichten im Mittelstand, sondern ich glaube, jeder Typus der Führung, sowohl im Mittelstand als auch in großen Konzernen, hat eine Schatten- und eine Sonnenseite, eine Stärke, aus der er oder sie agiert, und auch etwas, was vielleicht genau wegen dieser Sonnenseite dann auf der anderen Seite auch im Weg steht, problematisch ist, Wachstum hindert oder was auch immer.
Ich habe das zwar noch nie so betrachtet, aber es gibt ja tausende Kleinmessen. Also in meiner Funktion bin ich auch nicht nur auf Baumessen unterwegs, sondern auch woanders. Und da stehen ja oft auch von KMUs Geschäftsführer auf diesen kleinen Ständen. Und da ist es faszinierend, wie viele unterschiedliche Menschen man da sieht und interagieren sieht. Stimmt, da muss ich mal genauer darauf achten, welche Arten von Firmen, welche Typen von Menschen leiten.
Ja. Aber ich finde schon, sie haben schon immer irgendwas gemeinsam, sowas Macherhaftes und sowas Aktives und nichts Abwartendes und Verwaltendes, sondern das sind schon Typen, halt die unternehmen etwas, also Unternehmer von Unternehmen, und Ist schon ein spezieller Mensch, Typus Mensch da drin.
Ja, es ist zumindest eine spezielle Facette in einem Menschen, die angesprochen ist, zumindest in den Gründerjahren, in den Anfangsjahren, wenn man sich auf die Reise macht, um eine Idee in die Welt zu bringen, das glaube ich schon. Und dann braucht es wahrscheinlich auch andere Typen, die hinzukommen. Also ich kann mir vorstellen, es gibt so einen Unternehmer, der sehr stark diese Gründung vorantreibt und diese unternehmerische Energie hat. Aber dann braucht es vielleicht auch eine visionäre Energie. Dann braucht es vielleicht auch eine, die nicht im Hier und Jetzt macht, sondern die nach vorne schaut, die wie ein Magier im Märchen dir zeigt, was noch alles sein könnte, und die Menschen auch verzaubert auf dieser Energie. Oder es braucht vielleicht auch eine Energie, die sagt, hey, wir müssen das als Freunde zusammentun und wir beide müssen das irgendwie gemeinsam durchziehen. Ich brauche Gefährten, die sich mir anschließen, kooperative Fähigkeiten, auch eine Eigenschaft, die wahrscheinlich Gründer brauchen, dass sie Gefolgschaft gründen können und weitermachen können. Und es braucht vielleicht auch etwas, was stärker eine Kriegerenergie ist, sich mal durchzukämpfen durch die harten Zeiten und mal weiterzugehen, wenn es auch schwierig ist. Ich glaube schon, es gibt verschiedene Typen, und je nachdem, was das Leben oder die Wirtschaft oder die Anforderungen gerade an uns herantragen, braucht es unterschiedliche Facetten.
Ja, ich liebe das, wie du das Bild wieder aufnimmst und die Reise hier beschreibst mit den verschiedenen Typen, super.
So diese Dungeons and Dragons Reisengruppe.
Ja.
Ich war eher
die klassische Heldenreise.
Ich war Herr der Ringe jetzt gerade.
Die Elfe, der Zwerg, der Magier und der
Held. Gandalf habe ich
Krieger,
schon.
Ja.
Der Krieger. Unbestritten leben wir gerade in verrückten Zeiten. Hast du einen Einblick in die Unternehmen gerade, vielleicht sogar auch ein bisschen mit so einer halben Schweizer Brille und einer halben deutschen Brille, die du aufhast. Mhm. Was erleben nur deutsche Unternehmen gerade?
Ich glaube, deutsche und Schweizer Unternehmen erleben ähnliche Dinge. Die Intensität und die Betroffenheit ist unterschiedlich. Und ich habe das Gefühl, dass die Intensität in allem, was ich sagen werde, für Deutsche aktuell stärker spürbar ist als für Schweizer. Schweizer haben noch wie ein bisschen einen Puffer dazwischen. Und zwar in unterschiedlichen Aspekten. Also zum einen glaube ich, dass viele KMU-Unternehmen davon geprägt waren in der Vergangenheit, dass jemand eine gute Idee hatte und man dann für eine sehr lange Zeit planen konnte, überlegen konnte, agieren konnte. Und dass Menschen sich auch KMUs angeschlossen haben, weil sie gerne eine Stabilität und eine Sicherheit in ihrem Leben gesucht haben und dort gefunden haben. Und nun bricht in echt oder nur im Kopf diese Planbarkeit weg, die Planbarkeitszyklen, die Sicherheit von Szenarien der Zukunft, wie es denn sein wird, werden instabiler. Und das führt zu einem erhöhten Maß an Suche. Wie kann es sein? Ich kann mich nicht mehr auf ein Szenario beziehen, sondern ich muss im Hier und Jetzt plötzlich sehr schnell mein Verhalten anpassen. Und das ist anders als noch in der Vergangenheit oder wird anders erlebt als in der Vergangenheit.
Ja, ist es anders oder wird nur so erlebt? Also wir leben ja im Zeitalter der Emotionen und des Fühlens in manchen Punkten. Also faktenbasiert ist es ja nicht immer. Ja? Also wo geht da der Pegel hin?
Jetzt habe ich natürlich hier als Psychologin, geht mir der Alarm los. Wir leben natürlich schon immer in Zeiten der Emotion und Emotion muss nicht kontrafaktisch sein. Also es kann durchaus auch sein, dass die Emotion sehr faktenbasiert ist und dass es genau stimmt. Also de facto, wenn ich jetzt über Fakten sprechen würde, würde ich sagen, Planungszyklen haben sich verändert, Partnerschaften haben sich verändert, Produktionssicherheiten von Partnern, von Zulieferern, Marktentwicklungen, glaube ich, haben sich verändert. Ich bin keine Betriebswirtin, als solche habt ihr mich nicht eingeladen, aber mein Empfinden ist, dass Unternehmen weniger lange in die Zukunft schauen können und dass das im Hier und Jetzt zu einem höheren Maß an Unsicherheit führt. Man muss einfach Dinge tun, obwohl man noch nicht sicher weiß, ob das wirklich der Weg ist, den man gehen kann.
Das ist echt die spannende Frage. War das nicht schon immer so? War das nicht schon immer so, dass Unternehmer Entscheidungen unter Unsicherheit getroffen haben? Sind die Rahmenbedingungen rund um die Welt, wie wir sie jetzt gerade ganz explizit in den letzten Monaten wahrnehmen, vielleicht auch in den letzten 3-4 Jahren durch den Ukraine-Krieg und jetzt durch die USA nochmal ganz verstärkt, dass da irgendwie Gewissheiten wegbrechen? Sind sie das nicht immer? Hatten wir nicht schon... Die Älteren erinnern sich Kuba-Krisen und den Kalten Krieg und einen Jugoslawien-Krieg und einen Iran-Irak-Krieg und alle möglichen Konflikte auf der Welt. Erleben wir sie intensiver, weil wir mehr Bilder sehen, weil wir permanent damit beschossen werden, über Social Media und über alles? Oder ist gerade mehr los, was wirklich, und wir haben über Fakten gesprochen, was wirklich dazu führt, dass es unsicherer geworden ist. Ich bin mir da selber ganz unsicher.
Wir holen uns den Stress ja freiwillig. Das ist ja noch verrückter. Also wir werden nicht bombardiert, sondern wir bombardieren
uns selbst. Wir lassen uns sogar bombardieren,
ja,
stimmt.
Ja.
Oder spielt es gar keine Rolle, ob das echt so ist oder nicht. In dem Moment, wo wir es empfinden, ist es ja echt für uns.
Ganz viele verschiedene Facetten von Fragen jetzt. Ich glaube, dass es schon immer so war, ja, und ich glaube, dass die Dichte und Intensität zugenommen hat. Das glaube ich schon auch. Also wenn ich mir die Automobilbranche anschaue, dann gab es über viele, viele Jahre die Sicherheit, wie sich deutsche Automobilindustrie entwickelt, zum Beispiel. Das hat den Zulieferern in der deutschen Automobilindustrie eine gewisse Sicherheit gegeben. Da kann man jetzt sagen, es gab immer mal wieder ja, aber im Kern gab es eine gewisse Trajektorie, eine Stabilität für die Zukunft. Da fallen jetzt Sicherheiten weg und das ist, glaube ich, ich kann es nicht genau sagen, aber ich glaube schon, dass das ein Unterschied ist zu vorher. Holen wir uns diese Unsicherheit extra rein? Ja, das glaube ich auch. Ich glaube nämlich, dass wir als Menschen gewohnt sind, dass wir uns innere Sicherheit durch Information verschaffen. Und wenn wir die Möglichkeit haben, Informationen zu geben, möglicherweise ist das wie so ein Teufelskreis. Ich suche Sicherheit und tue etwas, was dann vielleicht dazu führt, dass es wie nochmal und nochmal multipliziert mehr Fragen gibt. Das kann durchaus sein, aber es ist allzu menschlich, die Sicherheit in Informationen zu suchen. Mhm. Und wenn die nicht da ist, führt das natürlich zu einer erlebten Unsicherheit, ja.
Tatsächlich ist es genau das, was wir bei uns im Unternehmen auch erleben. Wir versuchen, eine Planung zu machen. Klassischerweise machen wir die im Oktober, im November irgendwann des Vorjahres und überlegen uns, naja, wie wird denn das nächste Jahr wohl laufen? in der Gewissheit, dass es garantiert nicht so laufen wird, wie wir uns das gerade in dem Moment ausdenken. Mhm. Was macht man jetzt damit? Wie gehen wir denn in den Unternehmen damit um? Weil wenn das so stimmt, was du gesagt hast, dass Menschen insbesondere in diesen kleinen mittelständischen Unternehmen nach Sicherheit suchen, weil das sowas von Familie hat. Familie steht eben auch für Sicherheit, Familienunternehmen, deshalb gibt es die ja. Und das bricht dann weg und es gibt auch da noch nicht mal mehr dieses Maß an Sicherheit. Verlieren wir im Mittelstand dann echt einen Wettbewerbsvorteil?
Wow, also ich weiß nicht, ob es so eskalativ gleich ist. Also ich weiß nicht, ob es unilateral so eskalativ gleich zum Wettbewerbsvorteilsverlust führt. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass wir in der Führung von Unternehmen einen anderen Fokus legen müssen. Ich glaube, dass wir als Führungskräfte viel stärker auf das schauen müssen, was Menschen auch unter Unsicherheit immer noch stabilisiert. Dass wir uns nicht treiben lassen dürfen, indem wir zusätzlich noch panikmachende Narrative schüren und sagen, und das ist noch, und da werden wir bedroht und da, sondern wir viel stärker den Auftrag haben zu sagen, wo kann ich Stabilität inhaltlich anbieten? Und genauso wichtig, wenn ich auf der Inhaltsebene die Stabilität nicht mehr anbieten kann, dann kann ich es immer noch, und das ist mein Dafürhalten als Psychologin schon immer gewesen, ich kann es auf der Zwischenmenschenebene tun. Ich kann quersubventionieren. Wenn Menschen inhaltlich ins Fallen kommen, dann kann ich Unterstützung auf der Beziehungsebene anbieten. Und das ist auch ein Job von Führung. Und das geht gerade gut im Mittelstand. Vielleicht ist das sogar ein Vorteil.
Du arbeitest mit Unternehmen, ja. Du arbeitest, berätst Unternehmen, ob in der direkten Beraterfunktion oder in der Beirats- oder Aufsichtsratsfunktion. Die Führungskräfte sind ja selbst die in der Unsicherheit leben. Was machst du mit denen? Wie sagst du denen, jetzt sei doch mal sicher, damit du Sicherheit ausstrahlen kannst? Und auch die Vorstände, die Geschäftsführung und alle, die sind ja alle in demselben Unsicherheitsdilemma gefangen. Was machen wir denn mit denen jetzt? Wie kriegen wir die denn in die Kraft?
Ja, ich kann die nicht sicher machen, aber ich kann mit ihnen anschauen, wie schaffe ich es, mit Ambivalenz umzugehen? Welche Polaritäten gibt es? Was ist das sowohl als auch, was ich gerade in diesem Moment erlebe? Und was wird gerade von mir gefordert, zu sagen, ja, das stimmt, du musst auf der einen Seite Sicherheit geben und erlebst innerlich gleichzeitig Unsicherheit. Aber das sind Momente, die wir als Menschen in ganz vielen Bereichen auch üben können. Also ich weiß nicht, wie oft ich schon mit meinen Kindern, wenn ich zum Beispiel, stellt euch vor, ihr geht mit euren Kindern in den Flieger und sitzt mit einem Kleinkind zusammen im Flieger, 5 oder 6, und es gibt Turbulenzen. Und jeder von uns hat ein komisches Gefühl bei Turbulenzen. Es mag irgendwie niemand. Wenn ein Kind daneben ist, nimmt man es an die Hand und sagt, alles gut. So, passt schon, Turbulenz. Und dieses, also es ist ja nicht nur ein Vormachen, sondern es ist ein, ich erinnere mich daran, dass ich Stabilität ausstrahlen kann für das System, das an mir hängt, nämlich meine Kinder, das ist mein Job. Und das hilft mir auch, mit der eigenen Situation oder eigenen Unsicherheit umzugehen. Und nichts anderes machen Führungskräfte auch. Ich soll akzeptieren, dass eine stimmt und in meiner Rolle für dieses System ist aber der Auftrag an mich in meiner Haltung ein anderer. Und mich mit dem zu verbinden und darauf zu schauen, ist sicherlich der Auftrag an Führungskräfte. Und das ist das, was wir dann auch tun.
Wenn es jetzt auch ein bisschen platt klingt, aber wenn jetzt Führungskräfte die Rolle, so eine Elternrolle einnehmen, ja, gibt es die Erzählung, ich weiß es nicht, von einer Psychologin erklärt, erfahre ich da jetzt bestimmt mehr, die Kinder müssen nicht alles wissen. Alle Branchen sprechen ja über Transparenz. Wie viel Transparenz ist denn da gemeint? Also welche Transparenz? Harte Fakten, Zahlen, Transparenz oder geht es da um eine tatsächliche andere Transparenz, die gebraucht wird aus psychologischer Sicht? Müssen die Elternfiguren dann mitteilen, wie es tatsächlich aussieht, was Unsicherheiten erzeugt? Müssen Eltern gegenüber ihren Kindern immer sagen, wie es tatsächlich aussieht? Weihnachten viel kleiner aus, so der Klassiker.
Auch da gibt es jetzt, vielleicht gibt es, aber ich kenne sie nicht, keine einfache Antwort darauf. Was ich versuche selber einzuhalten und auch wenn ich Coaching mache oder Beratung mache, immer anzuschauen ist, wem dient die Information? Wozu teile ich die Information? Teile ich die Information, um mir selber eine innere Erleichterung zu verschaffen, damit ich es mal gesagt habe, damit man mich vielleicht besser versteht, damit es mir besser geht? Oder wo ist der Anker? Ist der Anker in mir? Oder überlege ich, tue ich das jetzt gerade, weil es dem System dient, dem Unternehmen dient, weil das eine Information ist, die an dieser Stelle gebraucht wird. Und da gilt die Familienanalogie natürlich auch. Meine Kinder müssen nicht alles wissen, wollen auch gar nicht alles wissen. Und manchmal teile ich zu viel Information, eigentlich nur, um mich selber irgendwie zu entlasten, selber etwas loszuwerden, vielleicht auch Allianzen zu schmieden mit meinen Kindern, gegen wen auch immer. Also ist immer die Frage, wo ist eigentlich der Kern, wem dient das? Und das würde ich an der Stelle auch sagen. Und nein, Menschen brauchen nicht immer alle die gleiche Information. Das ist auch nicht die Erwartung, weder von Mitarbeitenden noch von Führungskräften. Es ist nicht die Erwartung.
Wenn wir nochmal auf die Führungskräfte gehen, brauchen wir eine andere Art von Führungskräften? Wir haben jetzt sehr deutlich gesagt, dass das, was wir jetzt erleben, sehr wahrscheinlich eben nicht nur irgendeine Delle ist oder irgendwas, was wieder weggeht, wie dieses Internet, was ja auch nicht wieder weggegangen ist, wo es einige prognostiziert haben, sondern dass dieses Maß an Geschwindigkeit, die uns hier permanent jeden Tag irgendwie einholt, das neue Normal ist. Macht das was anderes in der Auswahl von Führungskräften? Erlebst du das irgendwo? Bist du in solchen Prozessen mal drin, dass wir sagen, wir haben nicht mehr den harten Machertypen als Führungskraft, wir haben nicht mehr den Entscheider, den Durchsetzungsstarken, den irgendwie so ein bisschen den 80er, 90er Jahre, vielleicht auch in die Nullerjahre Typen noch, sondern wir haben eher den Flexiblen. Wie ändert sich die Anforderung an Führungskräfte? Frage 1, und jetzt, pass auf, jetzt kommt's, was mache ich denn mit denen, die noch da sind?
Also, Frage 1, ich glaube, dass ich das Profil von Führungskräften zu jeder Zeit, in jedem Jahr immer irgendwie ein bisschen geändert hat. Es ändert sich immer irgendwas. Wir haben immer andere Menschen und es gab noch nie ein einheitliches Profil. Gleichzeitig glaube ich, dass man weniger, dass wir im HR, im Recruiting, dass wir weniger auf konkrete Skillsets gucken. Es geht weniger um die Frage, was kann jemand, weil sich natürlich immer stärker, und das ist auch schon in den letzten Jahren so, Bahn bricht, dass eine bestimmte Kompetenz eigentlich sehr schnell outdated ist und dass es sich sowieso alles sehr schnell ändert. Das heißt, wir schauen uns viel mehr an, was sind Metakompetenzen, die da drüber stehen. Und Metakompetenzen können Sachen sein, die tatsächlich wie Anpassungsfähigkeit, wie Geschwindigkeit im Denken. Manchmal hilft es auch einfach zu sagen, hey, ich habe Leute, die sind schnell im Denken, die sind kreativ. Das muss keine ganz konkrete Kompetenz sein, die können gut malen in der Kreativität, aber die können plötzlich viele Facetten einer Situation aus unterschiedlichen Momenten denken. Das ist auch eine Kreativität. Und das geht nicht nur im Recruiting. Ich kann jetzt vielleicht ein kurzes Beispiel hier von der ETH in Zürich, was ja eine Hochschule ist, eine technische Hochschule ist, bringen. Wir versuchen unseren Studierenden seit vielen Jahren, diese Metaskills in allen Vorlesungen mitzugeben. Und das sind beispielsweise Metaskills wie Critical Thinking. Also wie schaffen wir es, kritisches Denken in unsere Studierendenschaft zu bringen? Das ist vielleicht eine Skill der Zukunft, die deutlich wichtiger ist. Zweite Frage. Die zweite Frage, was machen wir mit denen, die da sind? Ich glaube, dass die da sind, auch nicht die Führungskräfte sind, die wir in den 80er, 90er oder Nullerjahren eingestellt haben. Das sind Menschen, die genauso in den letzten Jahren auch von den äußeren Einflüssen, von der inneren Entwicklung sich weiterentwickelt haben. Und ich habe ein großes Dafürhalten, unsere Führungskräfte, unsere Mitarbeitenden nicht so schlecht zu reden, wie sie sind. Das ist so schlecht ist die Welt nicht. Wir haben richtig gute Leute. Vielleicht müssen wir auch ein bisschen stärker in die Ermutigung gehen und den Glauben wieder in die Mannschaft bringen, dass sehr, sehr viel möglich ist und dass sehr viel in ihnen steckt.
Wenn man so ein Unternehmen betrachtet, glaube ich immer, wir gucken in die große Welt, sehen da Länder und Verteilungen. Und manchmal ist eine Firma eigentlich wie so ein kleines Land, so ein kleines Märchenland. Und da gibt es verschiedene Meinungen, verschiedene Strömungen, verschiedene Rollen. Also insofern, die Analogie hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Inwiefern muss man auch in einem Unternehmen mit dem Teil leben, der einem nicht so passt? Kommt man jemals in einem Unternehmen an einen Punkt, wo alle ihre Rollen perfekt erfüllen? Oder muss man das als Führungskraft oder auch Geschäftsführer einfach mal aushalten? Also weil die Auswahl da draußen mit HR, es ist ja nicht so, dass man immer genau das bekommt, was man eigentlich sucht, sondern es sind ja teilweise auch Abstriche, die man machen muss, um überhaupt voranzukommen. Sonst wären ja manche Bürostühle leer.
Es ist so. Der berühmte Psychologe C.G. Jung hätte wahrscheinlich gesagt, dass es bei jedem Archetypus, den wir haben, es gibt immer Schatten- und Sonnenseiten und der eigentliche die eigentliche Königsdisziplin ist es, den Schatten zu integrieren, nicht den Schatten wegzubekommen. Und möglicherweise ist auch das eine Königsdisziplin in der Führung, sich nämlich anzuschauen, welche Menschen habe ich und was ist denn der Schatten, was ist denn das Schwierige, was sind denn die Probleme, die ich hier habe und was ist in diesem Schatten so drin, dass ich es vielleicht doch noch nutzen kann. Mach ein Beispiel. Wenn wir sagen, im Mittelstand gibt es viele Traditionalisten, Leute, die irgendwie sich nicht richtig bewegen, die die Dinge so tun wie schon immer. Das ist häufig so ein Vorurteil, das damit einhergeht. Die machen das Gleiche seit 100 Jahren. Ihr habt vorher über das Thema Architektur gesprochen und die Überlegung zu sagen, ja, Gebäude, die sind irgendwie so hart zementiert im Geiste, wie schon die Halle, in die sie jeden Tag fahren. So, also diese Bilder gibt es ja. Dann kann man diese Perspektive einnehmen. Man kann aber auch die Perspektive einnehmen, Moment mal, was ist denn das, was im Positiven hinter dieser traditionalistischen Weise auch steht? An Loyalität, an Solidarität, möglicherweise auch an immer wieder auf das aufmerksam machen, was im Guten über all die Jahre auch funktioniert hat. Denn das muss ja auch nicht schlecht sein, nur weil es alt ist oder weil es alt hergebracht ist. Also ich glaube, diese Auseinandersetzung, vielleicht sollten wir denen weniger Arroganz führen, sondern das auch ein bisschen stärker positiv integrieren.
Also finde ich exakt der Punkt, über den ich gerade mit Kollegen ganz viel spreche, nämlich es gibt ja eine bestimmte Mittelstands- und auch in unserem Fall eine Produzenten-DNA, die über viele Jahrzehnte ja extrem erfolgreich war, die viel Beständigkeit hat, die Zuverlässigkeit hat, Prozessoptimierung, Lieferkettenoptimierung, all das, was wir jeden Tag machen, irgendwie um unser Geschäft am Laufen zu halten. Das ist ja erfolgreich.
Genau.
Die spannende Frage ist doch, ist das die DNA, die in Zukunft erfolgreich ist, wenn wir mehr Flexibilität, datengestützt, wenn wir über Digitalisierung, über KI, über Automation, über Agilität, über all die Themen sprechen, lässt sich das integrieren in die alte und erfolgreiche DNA? Brauchen wir neue? Müssen wir die verändern? Ich glaube, das ist der Punkt, an dem, zumindest erlebe ich ganz viele Kollegen irgendwie an dem Punkt, sind die, müssen wir was über Bord werfen oder müssen wir es erweitern und lässt es sich überhaupt erweitern, wenn wir mit Strukturen jetzt gerade umgehen, die halt sehr, sehr erfolgreich waren und auch bewiesenermaßen erfolgreich waren. Und die Frage immer, sind sie das noch in Zukunft?
Der Punkt mit den Polaritäten vom Anfang, das ist wahrscheinlich ein sowohl als auch. Es ist wahrscheinlich sowohl das eine tun, als auch überlegen, was ist denn der Anteil, den wir ändern wollen, aus dem wir vielleicht auch etwas anderes machen. Es ist eine sehr generische Frage und es gibt bestimmt keine generische Antwort, sondern in jedem Einzelfall ein genaues Hinschauen, das glaube ich schon.
Da fällt mir jetzt noch eine Frage dazu ein. Die 2000er und 2010er Jahre waren ja sehr geprägt dadurch, dass der Mittelstand sehr auf Konzernstrukturen geguckt hat. Also wie machen es die Großen? Man will so ein bisschen sein wie die erfolgreichen Konzerne. Da wurden dann die Rollenbilder, die Titel, die Funktion, die Abteilung quasi im Kleinen kopiert und hat auch den Mittelstand in vielen Punkten professionalisiert. Natürlich sickert dann auch Beratungskompetenz durch Dienstleister und Agenturen so von Großen zu Mittelständlern runter. Speziell in letzter Zeit frage ich mich, muss der Mittelstand vielleicht sich seiner Stärken bewusst werden und vielleicht wieder ein eigenes Strukturmodell entwickeln, das nicht ist wie im Konzern? Wäre das vielleicht nicht sogar eine Stärke, weil man schneller agieren kann, anders agieren kann und vielleicht dann doch die Konzernstrukturen mit ihren Abteilungen und Strategien eher die Dinosaurier sind? Also wird noch zu sehr auf diese Konzerne geguckt mit ihren Kompetenzen in den Abteilungen und Rollen?
Ich kann es nicht sagen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wie ich in den Konzernen unterwegs bin, dann passt der Satz, den du vorher gesagt hast, mit umgekehrten Vorzeichen genauso. Ich könnte genauso gut sagen, die Konzerne haben ganz viel versucht, von diesen Hidden Champions im Mittelstand zu lernen. Okay. Da gab es Incubator-Modelle, da gab es Agile, irgendwie kleine Boote, die irgendwie schnell was tun sollten. Da hat man genau das gemacht und jetzt kann man sagen, müssen die Konzerne, die ja jetzt auch gerade in Schwierigkeiten sind, müssen die nicht auch wieder viel mehr weg und sich auf ihre... Ich glaube, dieses sich wechselseitig befruchten in einem Wirtschaftsmarkt und ausprobieren und mal passt das und mal passt das. Es ist doch genau das, was Unternehmertum ausmacht. Insofern eine pauschalierende Aussage, wir müssen so oder so machen, würde ich nie treffen. Sondern sagen, hey, wo ist Feuer drin, wo ist Leidenschaft drin und dem nachgehen und sagen, okay, für unsere KMU passt das vielleicht nicht mehr. Da haben wir uns verrannt in was. Wir gehen wieder zurück und für andere anders. Aber dieses, ich glaube nicht, dass Konzerne in einer viel privilegierteren Situation sind und dass es generell so möglich ist, so zu sprechen. Das wäre mir zu einfach, glaube ich.
Okay.
Also wir sind, also die Schnelligkeit kann uns schon noch auszeichnen im Mittelstand. Und wir haben einfach die kurzen Entscheidungswege, wir müssen sie halt machen. Dann auch, müssen sie auch nutzen. Manchmal stehen wir uns natürlich auch ganz gerne selbst im Weg rum, wie das überall und bei jedem Menschen auch so ist. So, lass uns nochmal auf ein Thema kommen, was wir so ganz am Anfang mal hatten, also als du noch nicht dabei warst. So das ganze Thema Architektur und Räume und was macht Umgebung mit Kultur?
Oh ja,
finde ich ein mega spannendes Thema und wir nehmen das auf, weil wir es am Anfang der Folge hatten. Das berühmte Eckbüro und der lange Flur ohne Bilder und die Halle hast du früher mal genannt und all das irgendwie. Weißt du, kennst du dich da ein bisschen mit aus? Weißt du, was macht Umgebung mit Räumen? Lässt sich Umgebung verändern, dann verändert sich Kultur? Oder verändert sich Kultur, dann verändern sich Räume, Großraumbüros? Du hast von Erfahrung mit Großraumbüros neulich mal erzählt. Das finde ich ein super spannendes Thema. Welchen Anteil hat Umgebung und haben Räume an Kultur?
Ich glaube, jeder, der jemals gereist ist, weiß, welchen Anteil Räume und Raumgestaltung an Kultur hat in einem wechselseitigen Zusammenspiel. Das prägt sich wechselseitig oder das eine ist Ausdruck des anderen. Also ich weiß, dass die Architekten an der ETH mir jetzt, die würden nicht wollen, dass ich darüber rede, weil ich da wirklich keine Expertin bin und ich kann nur phänomenologisch beschreiben, wie ich es erlebe. Aber was ich natürlich schon erlebe, ist, dass Räume in ganz starker Ausdruck von Kultur sind und wechselseitig im Rückbezug Kultur auch definitiv wieder prägen. Es ist ein bisschen wie mit Sprache. Und ich selber erlebe, dass ich arbeite in zwei verschiedenen Setups an der ETH. Das eine ist in dem wunderschönen, zum Teil von Herrn Semper gebauten Hauptgebäude der ETH Zürich. Das ist ein sehr, sehr traditionelles, wunderschönes Altbaugebäude. Und das andere ist ein Neubau-Großraumbüro Shared Desk. Und dort sitze ich mit sehr vielen Menschen in einem Großraumbüro. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass in diesem Shared Desk eine andere Lebendigkeit ist in der Zusammenarbeit, in den kurzen Wegen, auch in der gegenseitigen, wechselseitigen Inspiration, im Positiven. Was ich noch nicht erlebt habe, was ich mir aber genauso gut vorstellen kann, ist, dass wenn schlechte Laune ist oder wenn es irgendwie nicht gut läuft, sich das dort möglicherweise auch sehr schnell dann ausbreitet. Das habe ich zum Glück noch nicht erlebt, aber also Raumgestaltung heißt ja nicht immer nur, dass es positiv ist. Das kann ja auch das Kritische sein. So. Und das ist hier zum Beispiel im Hauptgebäude sind die Räume sehr eng. Da muss ich extra einen Effort machen, um irgendwo hinzugehen und jemanden zu sehen. Das hat schon einen anderen Einfluss darauf. Ich erlebe das enorm stark. Und wenn ihr mal drüber nachdenkt, wie stark auch die Sprache sich zum Teil Raumbilder bedient, um emotionale Situationen auszudrücken. Mhm. Also wir sagen schon, der Begriff der Angst kommt etymologisch von dem Wort der Enge, also bedient sich einer räumlichen Metapher, um die Emotionen der Angst auszudrücken. Und Enge, da merkt man schon, da wird es einem auch emotional eng, dann wird es emotional ängstlich. Also ich glaube schon, dass das einen hohen Rückbezug hat, ja, klar.
Super spannend, also das ist so ein Thema, da muss man sich schon ganz schön tief reindenken mal irgendwann. Ich hätte da immer, also Michael, guck ich mal an, so bei uns durchs Unternehmen, da ist Raum so, wie Raum immer war. Ne? Wir haben
gut, hier ist das, gut, oder?
Hier, jetzt sitzen wir gerade in einem sehr, sehr großen Raum, sehr viel Platz für Gedanken. Aber eigentlich in alle Unternehmen, in die ich reinkomme, gibt es diese Flure. Mhm. Ich weiß immer, so als junger Typ, wenn man sich irgendwo beworben hat, war mir immer total wichtig, wie ist mein allererstes Gefühl, wenn ich irgendwo reingehe, abgeholt werde? Erstmal, wie ist die Sitzecke, in der man wartet? Wie wird man abgeholt? Durch welche Räume geht man? Und in dem Moment, in den ersten 30 Sekunden, hat man irgendein Gefühl. Mhm. Und ich habe dann immer irgendwie gemerkt, das stimmt. Mhm. Weil immer das, was ich dann irgendwie gespürt habe aus der ersten räumlichen Erfahrung im Unternehmen, hat immer irgendwie das wiedergespiegelt, wie dann auch Kultur und Menschen waren, die ich dann getroffen habe. Und man kann sich das ja durchaus zunutze machen dann. Ne? Also ich glaube, schlechte Laune verbreitet sich im Großraumbüro auch schneller als alleine im Kämmerchen. Aber der Nutzen ist garantiert enorm.
Ja, ich fand die Entscheidung eine Zeit lang, so, die getroffen wurde, meine Frau hat das oft getroffen, dieser Weg zum Großraumbüro auch für Leute, denen es dann zu laut ist. Ja, also die Arbeitsphasen sind dann teilweise schwierig in Großraumbüros. Auf der anderen Seite in Kleinbüros, so Zweierbüros, hat man eben diesen Kontakt zu den vielen Kollegen nicht. Also es ist so ein bisschen, wenn es feste Büroplätze gibt, ist es schwierig, glaube ich, zu sagen, wie viel brauche ich von was, ja. Also
das erleben wir anders oder ich erlebe es anders. Wir haben lange und viele auch zum Teil Studien gemacht zum Thema Future of Work, auch Raumgestaltung von Future of Work. Und das ist ja nicht ein entweder ein Einzelbüro oder ein Shared Desk und alles ist Großraum,
ja,
sondern moderne Zukunftskonzepte in Arbeitswelten sehen ja schon so aus, dass es irgendwelche Boxen gibt, in die man sich zurückziehen kann, dass es Meetingräume gibt, dass es Bereiche gibt, die als Ruhebereiche auch deutlich gekennzeichnet sind oder als Telefonbereiche. Also das sieht schon nicht aus wie hier ist ein riesengroßes Großraumbüro und jeder sitzt nur emsig am Rechner und macht irgendwas, sondern es gibt ganz bestimmte Aufgaben, tätigkeitsbezogene Bereiche, Areale innerhalb dieser Zone, wo man sagt, das ist diese Zone, das ist die Zone. Und das führt schon zu einer Form von Bewegung dort auch und auch hoffentlich auch geistiger Bewegung, die nochmal anders inspiriert.
Dieses optimale Konzept ist es aber für viele, die entscheiden, nicht zu dynamisch, sagen wir es mal so. Also können sich Eigentümer von Mittelständlern dazu durchringen, ihre Welt so zu verändern? Also wie schwer ist es, jemand so zu überzeugen, dass er sagt, ja, ich mache jetzt dieses moderne Konzept, halte ich für schwierig manchmal, ne?
Ich bin ja nun keine Architektin und ich würde auch nicht sagen, dass es für jeden passt und passen muss. Und wenn ihr sagt, ihr habt aktuell Einzelbüros und das war schon immer so zum Beispiel, dann hat dieses schon immer so, war ja auch Ausdruck der Identität eures Unternehmens. Ja. Und offensichtlich hat es repräsentiert eine gewisse Form von Beständigkeit. Wenn jetzt der Eigentümer sagt, ab jetzt hätten wir aber gerne, dass eine stärkere Form von Bewegung da reinkommt, lass uns mal überlegen, wie wir das ausdrücken können, auch architektonisch. Da gibt es bestimmt Experten, die das gut beraten können, dann ist wahrscheinlich nicht der Sprung, da direkt ins komplette Shared Desk zu gehen, aber zu sagen, hey, lass uns mal überlegen, wie drücken wir denn dieses Bedürfnis aus? Da gibt es ganz bestimmt tolle Sachen. Ja.
Ah ja, spannend. Ich erinnere mich an vor zweieinhalb Jahren an unsere Feng Shui-Beraterin, die wir im Unternehmen hatten. War schon spannend irgendwie. Also da geht es natürlich immer um Räume und wo steht ein Schreibtisch und wo ist der Blick und auch, ich glaube auch, wo geht die Sonne auf und wo kommt Licht rein und so weiter irgendwie. Haben wir ganz schön wenig mitgemacht, wenn ich mir das nochmal so überlege, weil es dann doch irgendwie auch manchmal ganz schön krasse Veränderungen hat und irgendwie, ich glaube, uns hat irgendwie der Mut gefehlt, das zu erklären, warum das jetzt so sein muss. Und die Erklärung dann zu sagen, das hat uns eine Feng Shui-Beraterin gesagt, fand ich, glaube ich, wenn ich mich an den Gedanken richtig erinnere, zu dünn damals. Aber vielleicht müssen wir die nochmal einladen irgendwie. Pass auf, weil wir uns Zeit wegläuft, ich habe noch ein Thema. Ich würde dich bitten, halte nochmal ein flammendes Plädoyer dafür, dass Unternehmen ältere Mitarbeiter wertschätzend behandeln und sie auch noch mit 58, 59, 60 Jahren einstellen. Ich habe das Gefühl, vielleicht bin ich da in einer Bubble, aber ich habe das Gefühl, wir erleben einen Jugendwahn, wie ich ihn früher einfach, vielleicht weil ich selbst irgendwann mal dazugehörte und jetzt nicht mehr, nicht wahrgenommen habe. Das Thema Jungsein reicht schon aus, um kompetent zu sein, um irgendwie besser zu sein als ältere Mitarbeiter. Und ich habe ein ganz komisches Gefühl dabei, dass wir da eine Generation, die noch 10 Jahre arbeiten muss, verlieren. Falsche Wahrnehmung oder?
Falsche weiß ich nicht. Perception is reality. Bei dir scheint das so zu sein. Eine andere, als ich es habe. Aber wenn das deine, also ich erlebe das so nicht. Vielleicht, wenn ich ja noch so viel jünger bin. Nein, ich bin in einer anderen Bubble unterwegs. Nein, das ist nicht der Punkt. Also ich erlebe das so nicht. Und mein Plädoyer würde auch in die Richtung gehen. Wir haben am Anfang gesagt, was wir brauchen, was die Gesellschaft braucht, was Unternehmen brauchen, was wir aktuell brauchen, sind Menschen, die es schaffen, trotz spürbar selbst erlebter Unsicherheit eine Form von Stabilität zu vermitteln, von Zuversicht zu vermitteln und von Zukunftsorientierung zu vermitteln. Und in meiner Welt ist auch ein bisschen ein Privileg der Jugend, noch nicht gerade die Stabilitätsfacette ihrer Persönlichkeit ganz besonders nach außen zu kehren. Das heißt, für mich bedeutet, junge Menschen im Unternehmen zu haben, das sind die fordern, die auch mal ein bisschen was Verrücktes machen, die mit Ideen kommen, die ich vielleicht erstmal verproben muss und Ähnliches. Die Stunde der Zeit ist aber, wir brauchen, ich habe es eben gesagt, Polaritäten in sowohl als auch. Wir brauchen Menschen, die auch in schwierigen Zeiten Führungskräfte Stabilität vermitteln und sagen, whatever it takes, wir ziehen das hier zusammen durch. Und ich bin da und ich glaube, es kommt gut. Ich glaube fest dran. Ich habe noch keine Idee wie, aber wir kriegen das hin. Und dann kann man die anderen Dinge auch tun. Und das ist explizit eine Kompetenz, glaube ich, von einer Generation, die jetzt gerade nicht zum ersten Mal irgendwie mal einen Schuss an die Seite kriegt, sondern wir haben halt schon einige Dinge auch erlebt und das macht einen ein Stück weit auch resilienter, zuversichtlicher und ruhiger, weil man weiß, nicht jeder Alarm ist sofort einer, wo ich an die Decke gehen muss, sondern ich kann die Wellen auch nehmen und ich kann auch ein bisschen stärker mit oszillieren. Ja. Deshalb glaube ich, es ist enorm wichtig, dass wir diese Menschen halten. Entschuldige.
Finde ich einen sehr schönen Bogen, sehr, sehr schönen Bogen, den du da nochmal gespannt hast, weil genau das nämlich das Thema Unsicherheit aufnimmt, wäre auch mein Plädoyer zu sagen, Lebenserfahrung hilft ja auch ein bisschen, um mal zu wissen, ey, das ist jetzt ganz schön stürmisch gerade, aber geht auch wieder vorbei.
Genau, kommt gut.
Und ehrlich gesagt, hab ich schon 2-3 Mal erlebt, solche ähnlichen Situationen und irgendwie geht es dann auch wieder weg. Und finde ich einen schönen Gedanken.
Ja, ich finde es interessant, dass man sich immer fragt, wer sind denn ältere Mitarbeiter im Unternehmen? Also ich glaube, den Personenkreis, den man im Kopf hat, die sind schon weg. Die jetzt älter werden oder jetzt quasi ihre Rente schon in Sichtweite haben, die sind auch härtere Gegner. Also die sind nicht so mauseklein wie eine Generation vorher. Die können aus ihrer Erfahrung auch teilweise sehr, sehr scharf argumentieren und haben Meinung. Ob die immer richtig sind, ist die andere Frage. Aber ich glaube, dass sich auch Alter verändert und das zu anderen Diskussionen führt, wenn man irgendwas durchsetzen möchte oder wie die mit ihren Innovationen umgehen oder mit ihren Meinungen zum Markt etc. Ich glaube, da tut sich jetzt dann doch noch mal was. Also die sind schon lauter ein bisschen wie die Älteren, die man kannte. Die anderen waren grober vielleicht, ja. Aber so hat jede Generation, die jetzt altert, auch neue Aspekte, die man, glaube ich, auch nicht ganz wahrnimmt immer auf den ersten Moment.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, die Generationen, die jetzt in Rente gehen, wenn man sich anschaut, wie Wirtschaftsentwicklung in der Zeit ihres Berufslebens war, dann war das ein stetes Berghoch. Dann war das eine Wohlstandsmehrung. Dann war das eine Erfolgsgeschichte. Als Generation, als Gesellschaft, vielleicht auch individuell. Das heißt, auf dieser Ebene muss ich sagen, die können wirklich mit dicker Hose zurückschauen und sagen, hey, das haben wir gemacht. Jetzt kommt eine Generation und auch wir, wo man sagen muss, Moment mal, wenn wir zurückschauen, wir haben jetzt tatsächlich, möglicherweise gehen wir irgendwann in die Berentung zu einem Zeitpunkt, wo wir für die nächsten Generationen eigentlich nicht alles nur so richtig PG hinterlassen. Da gibt es einige Felder, die wir nicht so gut hinterlassen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass die Generation vorher eigentlich mit erhobenen Hauptes und durchaus fordernd und forsch aufgetreten ist und wir jetzt auch irgendwann Menschen haben werden, die individuell oder sogar als Generationenkohorte vielleicht auch zweifeln.
Und genau das ist der Cliffhanger für das nächste Mal, wenn du bei uns zu Gast bist.
Selbstverständlich.
So haben wir das abgesprochen, den Ausstieg zu finden. Also, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, wir müssen langsam zum Ende kommen. Wir möchten immer schließen mit einem positiven Ausblick, der da heißt, irgendwie alles wird gut. Warum wird denn alles gut?
Ich glaube, es wird alles gut für den deutschen Mittelstand, weil wir, und zwar, ich glaube, wir sind kurz davor und wir werden es unmittelbar erleben, dass die Gesellschaft Deutschland, der Mittelstand, aufhört, sich selbst klein und schlecht zu reden. Dass es uns reicht, dass die Erschöpfung, als wir quasi erschöpft sind vom eigenen Jammertal und uns irgendwie schütteln und dann, wenn wir uns schütteln, wieder auf das besinnen, was im Guten und Positiven da ist und das andere mal zur Seite schieben. Und damit wird es einen enormen Schub geben. Und ich spüre es an mir, ich habe keinen Bock mehr, die ganze Zeit drüber nachzudenken, was alles schwer und schwierig ist, sondern ich erlebe viel mehr einen Drang in mir und eine Positivität zu sagen, habe ich jetzt gehört, genau deshalb braucht es Leute wie uns, dass wir es jetzt gut machen.
Fantastisch.
Okay. Ja. Wo findet man dich, wenn man Interesse an deinem Fach hat?
Man findet mich auf der Homepage der ETH Zürich, man findet mich auf der Homepage von Alsia und Partners, man findet mich
auf LinkedIn findet.
Auf LinkedIn findet man mich natürlich auch. Ja, natürlich, ja, findet man mich auf LinkedIn.
Gut, liebe Julia, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich. Was für ein kluges und schönes und tiefes Gespräch. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn du Lust hast, laden wir dich gerne nochmal wieder ein. Ich glaube, es gibt noch viel zu besprechen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke.
Große Freude. Vielen Dank für die Einladung. Ciao, ihr zwei.
Ciao.
Tschüss.
Spannende Sache.
Die Psychologen, ne, die haben was zu erzählen.
Ja, habe ich immer Respekt.
Hast du immer Angst, dass du analysiert wirst?
Also ein bohrender Blick.
Wie fandst du es?
Viel zu kurz eigentlich für ein riesiges Themenfeld. Also wir hätten eigentlich die Session nur über ein Thema machen können. Über einen kleinen Teilbereich.
Ja, genau. Deswegen laden wir sie nochmal ein und führen das nochmal fort, setzen dann nochmal dran an. Aber ich finde halt den Blick in die aktuelle Unsicherheitssituation, die wir alle so empfinden, aus der Psychologenbrille nochmal ganz anders als aus der reinen wirtschaftlichen Brille. Mhm. Und mir macht das immer Spaß, mal so die Perspektive zu wechseln. Ich bin der klassische BWLer und habe natürlich eine sehr, also sehr analytische Sicht auf die Dinge ganz oft. Und dann mal so ein paar andere Impulse zu kriegen, mag ich.
Das Hintergrundwissen, das sie hat, führt es zu ihrer Entspannung? Also sie macht einen sehr entspannten und sicheren Eindruck.
Nee, du hast ja die Vorstellung gehört und was sie alles macht und was da im Leben alles stattfindet. Das spricht ja nicht so für so ganz viel entspannte Zeit irgendwie. Ich finde, es hört sich an, als würde einmal ein Tag mit 24 Stunden nicht ausreichen. Aber klar, sie ist sicherlich eine Person, die mitten im Leben steht und sehr genau weiß, wie sie mit ihrer Zeit und mit ihrer Energie umgeht. So erlebe ich sie auch immer, ja. Was ich nochmal gerne vertiefen würde, ist das, was ich hier ein bisschen durchgezogen hat, weil wir es am Anfang auch hatten, Architektur und Kultur. Da muss ich mich mal erkundigen, was bei denen da, sie hat es so kurz angedeutet, mit den Architekten an der ETH, was da für Studien rausgekommen sind. Das würde mich echt mal interessieren.
Ja, ich bin ja früher in meinen jüngeren Jahren sehr, sehr viel rumgekommen in sehr vielen Firmen. Und was mir immer aufgefallen ist, auch bei sehr, sehr erfolgreichen KMUs, was auch größere Unternehmen, war der Grund, warum renoviert ihr nicht einfach mal? Mhm. Also es ist faszinierend, wie man sich so einrichtet und das dann irgendwie sehr, sehr lang. Also das ist ein Phänomen, weil diese Repräsentanz oft nicht so stattfindet. Also
ja, weil es ja auch ein Zeichen irgendwie von dieser Beständigkeit ist.
Oder Bescheidenheit.
Also, so. Ja, aber tatsächlich auch Bescheidenheit, ja klar. Weil der typische Mittelständler, den wir hier, wo uns Julia gesagt hat, den gibt es so pauschal nicht, aber und so klischeehaft nicht, aber den ich mir so im Kopf habe, das ist ja schon eher ein bescheidener Typ, ne? Und der haut das Geld nicht raus für irgendwelchen Schnickschnack da, sondern dann tut es das auch nochmal 2 Jahre, bis das Ding hier gestrichen wird. Und der ist ja auch sparsam.
Ja.
Und so haben wir es ja auch erlebt. Und ich finde, das ist ja erstmal eine super Tugend, also das Geld zusammenhalten und gucken, dass ich das in das investiere, was auch wirklich werthaltend und wertschöpfend ist. Aber ich glaube, es hat auch was mit einer Bodenständigkeit, mit Beständigkeit zu tun und mit der Tradition. Eine Modernisierung heißt ja immer auch, irgendetwas zu verlassen und irgendetwas dann vielleicht sogar auch so ein bisschen emotional zu verlassen und zu sagen, Mensch, ey, der Raum, der hat doch immer so ausgesehen, der hat mein Vater schon so eingerichtet, der soll so bleiben. Das erleben wir ja auch immer wieder mal. Aber am Ende muss dann doch mal irgendwo der Pinsel drüber dann. Ne?
Also in der LBS fand ich mal interessant, die hatten oben eine Kantine. Und da war alles Holz, also ein ganz normales Bürogebäude und oben in der Vorstandsetage gegenüber der Kantine, fand ich mir interessant, war Holz vertäfelt und da hingen von durchaus sehr bekannten Künstlern Originalskizzen und Stiche und so. Da habe ich gedacht, ja, wir haben keine Angst, dass die irgendwie wegkommen.
Ich kam da auch nicht jeder rein. Ich meine, das ist ja, ich habe in Unternehmen gearbeitet, da kann man nicht in die Vorstandsetage mit dem Aufzug oder sowas, dann kamst du nur mit einer bestimmten Karte rein. Das heißt, das nicht nur, dass es räumlich getrennt war, das war auch abgeschlossen. Und das hieß dann bei uns, das ist der Teppichbereich.
Ja, genau.
Weil überall
ja.
Sonst war irgendwie Fliesen und so alte Industrieteppiche drin, irgendwie was leicht zu reinigen war. Und wenn man da hinging, da ging man auch schon ganz anders. Da war der
weich.
Da wurde der Teppich so weich, genau. Und da merkte man auch, wie man eine andere Haltung angenommen hat, wenn man da mal eingeladen war.
Ja, ja.
Und also das war richtig Räume machen Kultur, genau. Und irgendwie ein bisschen aus der Zeit gefallen. Aber ich erinnere mich trotzdem ganz gerne, weil ich mit sehr viel Respekt auch immer reingegangen bin und dachte mir, wow, also wenn du hier sitzt, dann hast du es geschafft.
Aber man sieht ja auch, wenn man so guckt, wie sich Mittelständler, vor allem auch kleinere Mittelständler, freuen, wenn es dann ein neues Bürogebäude gibt oder so. Das ist eine ganz, ganz echte Freude, wenn man sich das da leistet als Unternehmen und setzt da schöne neue Büros und Produktionshallen hin. Das ist dann auch ein hebendes Moment.
So, das Thema Räume hat sich heute ein bisschen durchgezogen. Ne? Räume und Veränderung und Sicherheit und Unsicherheit. Ich fand, es war eine ganz, ganz tolle Folge. Ich freue mich sehr, dass Julia da war. Ich werde sie demnächst mal bearbeiten, dass wir sie im Laufe des Jahres nochmal wieder hier begrüßen dürfen.
Hoffentlich seid bestimmt immer noch mehr zu erzählen.
Das glaube ich auch. Da bin ich sogar sehr sicher. Also, meine Lieben da draußen, wir wünschen euch alles Gute. Bis zur nächsten Folge. Michael sagt noch kurz, wie ihr uns findet. Und dann alles Liebe, alles Gute.
Ja, ihr Lieben, wie findet ihr uns? Natürlich weitestgehend auf LinkedIn, der Dr. Ingo Markgraf, meine Wenigkeit, der Michael Neukirchen, unsere Gästin natürlich, die Julia Dannert. Wir werden es auch hier in den Shownotes verlinken. Dann freuen wir uns natürlich auf unsere nächste Folge, die wir jetzt schon planen. Ihr könnt euch auch freuen. Ansonsten bleibt tapfer im Märchenland Mittelstand und empfehlt uns weiter.
Das Medikamentenpaket kommt dann gleich. Ich schicke das einfach, weil das ist mit Therapie nicht zu machen.